Ich liebe das Flatiron Building. Es ist großartig. Das ist der Grund, warum ich die Fifth Avenue runtergelaufen bin. Schade, dass es eingerüstet ist. Ich bin in Neuseeland aufgewachsen und kenne das Gebäude aus vielen Filmen. Ich wollte es immer in echt sehen. Jetzt bin ich hier und ich freue mich, dass es renoviert und damit erhalten wird. Ich wollte gerade ein Foto machen und ausgerechnet jetzt ist ein Gerüst drum. Naja, aber ich habe noch nie ein solches Gebäude gesehen. Sehr cool. Das Flatiron Building gehört zum touristischen Pflichtprogramm, auch wenn es derzeit grundsaniert wird. Ein Wahrzeichen New Yorks. Doch das war nicht immer so. 1902, als das Gebäude nach einer Rekordbauzeit von gut einem Jahr eingeweiht wurde, waren die Kritiker gespalten, erzählte Architekturhistoriker Andrew Dorkart von der New Yorker Columbia University.
The New York Times said that it was a monstrosity.
Die New York Times schrieb damals von einem ungeheuerlichen Monstrum. Die kommunale Art Society, die sich die Stadtverschönerung auf die Fahnen geschrieben hatte, sprach davon, dass es unverzeihlich sei, ein solches Gebäude in einer modernen Stadt zu bauen. Aber die Öffentlichkeit liebte das Gebäude von Anfang an, weil es so herausragend war, schon wegen der ungewöhnlichen Form.
Because it was so visible, it was an unusual shape.
Diese Form, die in der Tat an ein gewaltiges altmodisches Dampfbügeleisen erinnert oder auch an einen Schiffsrumpf, ist dem ungewöhnlichen Grundstück geschuldet. Durch den querverlaufenden Broadway ergibt sich zwischen 22. und 23. Straße sowie Fifth Avenue ein extrem spitzwinkliger Grundriss. An der schmalsten Stelle ist das Gebäude gerade mal 2 Meter breit, aber 91 Meter hoch.
When the Flatiron Building was built, skyscrapers were still a fairly radical type of building.
Als das Flatiron Building gebaut wurde, waren Wolkenkratzer noch eine ziemlich radikale und umstrittene Idee. Genauso umstritten wie die Frage, wie ein hohes Bürogebäude aussehen sollte. In einem neuen Architekturstil, der das neuartige Gebäude widerspiegeln soll, diese Idee hatte sich in Chicago durchgesetzt. Oder sollte man die klassischen Architekturstile auch für die Hochhäuser verwenden? So hat man das in New York gemacht. Und so ist das Flatiron Building mit seinen Renaissance-Ornamenten ein typisches New Yorker Gebäude. Ironischerweise ist der Architekt Daniel Burnham allerdings aus Chicago. Trotzdem hat es diesen New Yorker Look.
Was designed by Daniel Burnham of Chicago. So it has a Chicago architect, but it has a New York look.
Die ersten Mieter waren ein illustres Sammelsurium. Kleinunternehmer, Zeitschriften und Musikverleger, die Botschaft des russischen Kaiserreichs und nicht zuletzt Murder Incorporated, eine Art Agentur für Auftragsmorde, die für hunderte Todesfälle in New York verantwortlich sein soll.
In 1902 the neighborhood was lively and
1902 war das eine sehr lebendige Gegend und damit auch attraktiv für Geschäfte. Direkt neben dem Flatiron Building war die sogenannte Ladies Mile mit vielen Warenhäusern. Vieles ist dann aber weiter uptown gezogen. Die Gegend war nicht gerade die sexieste Ecke New Yorks in jeglicher Hinsicht.
By any means.
Alice Barberg-Alexiou hat ein Buch über das Flatiron Building geschrieben, das auch ein Teil ihres Lebens ist. Ihrem Großvater, ein ungarischer Jude, der 1914 nach New York kam, gehörte ein Teil des Gebäudes.
When he bought the Flatiron Building in 1946,
als er 1946 mit seinen Partnern das Gebäude gekauft hat, war der Immobilienmarkt am Boden. Es war Rezession, die gesamte Kriegsindustrie war geschlossen worden. Die ganzen Soldaten kamen nach Hause. Man konnte in New York Eigentum günstig kaufen. Das klingt heute wie ein Witz.
Seems like a joke now, right?
Wie ein Witz klingt auch die Geschichte, dass das Flatiron Building in dieser Zeit beliebter Treffpunkt für Männer war, die Frauen unter den Rock gucken wollten.
The Flatiron created a wind tunnel and in those days, women wore long skirts.
Durch die Bauweise entsteht eine Art Windtunnel. In dieser Zeit trugen die Frauen lange Kleider, höchstens Schauspielerinnen oder Prostituierte durften Bein zeigen. Und wenn Frauen dann am Flatiron Building entlang liefen, konnte es sein, dass ihre Röcke hochgeweht wurden. Ein Motiv übrigens, das sich auf vielen Souvenirpostkarten aus dieser Zeit wiederfindet. Männer haben dann an der Straßenecke gewartet, um das zu sehen. und die mussten dann regelmäßig von der Polizei verscheucht werden.
23 Skidoo,
das ist Slang und heißt so viel wie Haut ab von der 23. Straße, was ja eine der Kreuzungen ist. Als ihre Familie vor einiger Zeit die Anteile an dem Gebäude verkaufte, entschloss sich die ehemalige Lehrerin und Journalistin, das Buch zu schreiben. Erschienen ist es im Verlag St. Martin's Press, der vor 60 Jahren ins Flatiron Building einzog und nach dem Aufkauf durch die Macmillan-Gruppe nach und nach das gesamte Gebäude übernahm. Das war eine gute und günstige Location damals. Es gab auch noch einige andere Verlage in dieser Gegend. Macmillan war noch bis vor kurzem in dem Gebäude. Aber die Büros waren schon seltsam geschnitten, die Fenster waren undicht, die Heizung klapperte und dann hat man sich entschieden, dort auszuziehen. Die Bestseller-Autorin Louise Penny sagte der New York Times, hinter der atemberaubenden und berühmten Fassade verbarg sich ein Kaninchenstall, manche würden auch sagen ein Rattennest. Legendär sind auch die von Wassersäulen getriebenen Originalaufzüge, die bis vor wenigen Jahren im Einsatz und so langsam waren, dass Verlagschef Sargent drohte, sich aus dem Fenster seines Büros abzuseilen, weil es ihm bis zum Erdgeschoss nicht schnell genug ging. Das Gebäude entsprach zum Schluss nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Zum Beispiel gibt es nur eine Fluchttreppe. Vor 10 Jahren wurde die Außenfassade restauriert. Jetzt wird das gesamte Gebäude entkernt und saniert. Danach soll das Flatiron Building neu vermietet werden. Die Besitzer suchen noch nach einem Mieter. Und der wird wohl eine Menge Geld mitbringen müssen. Die Umbauarbeiten sollen mindestens $80 Millionen kosten.